als ich die dann anmoderiert habe, ich moderiere gerne frei an und da war anscheinend auch viel los, ich sag mal, in meinem Kopf. Mhm. Ich hatte noch Mentimeter und noch ein iPad und Studio und Hybrid und hast du nicht gesehen, jedenfalls war viel los und ich habe die verheiratet. Ja. Genau, und mein Inneres sagte, oh Gott, du bist Profimoderatorin, dir darf sowas nicht passieren, Boden, geh auf. Also das war, genau, nach außen habe ich gesagt, ups, kleiner Versprecher.
Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Ich habe heute mal wieder Besuch in meinem Oberhachinger Podcaststudio. Mhm. Heute ist Kerstin Stromberg bei mir zu Gast.
Ja, ich freue mich sehr.
Kerstin ist Moderatorin, Firmengründerin und ist auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, kann man sagen.
Korrekt.
Sie ist Geschäftsführerin der Talking Bridges und Leiterin der Deutschen Moderatorenakademie. Bevor sie das alles geworden ist, war sie aber in Ministerien tätig, als Diplom-Volkswirtin. Mit allem, was dazugehört. Sicherheit, Planbarkeit, ein Berufsleben, was festgelegt sein kann bis zur Rente. Da hat sie aber einmal einen relativ großen Schwenk hingelegt, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Heute moderiert sie nämlich Kongresse, Panels, Veranstaltungen und vor allen Dingen, sie zeigt Menschen wie mir und vielen anderen, wie man so etwas macht, wie man Menschen begeistert, wie man Räume öffnet, in denen ein guter Dialog entstehen kann. Es haben sich also heute sozusagen zwei Plaudertaschen gefunden.
Ja, das stimmt.
Das werden wir natürlich ausnutzen. Also, liebes Mikrofon, du musst heute ganz stark sein. Mhm. Herzlich willkommen bei den Work-Life-Stories, Kerstin Stromberg.
Ja, danke schön, liebe Mona. Ich freue mich total, hier zu sein. Und jetzt muss ich oder darf direkt mit einer Story starten. Oh, weil als du nämlich sagtest, ich war in den Bundesministerien und da war Sicherheit und Planbarkeit. Ohne Quatsch, eine der ersten Schreiben, die ich bekam, ich weiß nicht, vielleicht nach einer Woche, war, dann und dann ist ihr 25-jähriges Jubiläum. Und also das war schon sozusagen der Ausblick, was in 25 Jahren passiert. Und ich dachte so, das war irgendwie schon so ein bisschen, Das war, dachte ich so, okay Leute, ich bin doch jetzt gerade erst hier angekommen.
Und ganz jung wahrscheinlich warst du.
Ja, ich überlege gerade, das war ja 2004, da war ich 31.
Ja, dann war ja mal der Weg bis Ü50 geebnet.
Genau, der richtig, genau. Und ich dachte schon, das war schon der erste Moment, als ich so dachte, oh lala, ob das hier so zu dir passt. Ist mir gerade eingefallen, als du mich anmoderiert hast.
Ja, ja. Mhm. Das sehen wir jetzt ja auch, dass sich das alles ein bisschen anders entwickelt hat. Kerstin, ich freue mich total, dass du nach München gekommen bist. Wir müssen sagen, unsere Stimmen sind tatsächlich so ein kleines bisschen angekratzt heute Morgen, weil wir uns gestern Abend tatsächlich mit einem Kreis an moderationsbegeisterten Menschen hier in München getroffen haben, was eine ganz besonders schöne und inspirierende Runde war. Und streng genommen sind wir ja alle Konkurrenten und Konkurrentinnen, die wir da gestern zusammengesessen haben. Es hat sich aber null so angefühlt. Es war ein ganz wunderbarer Zusammenhalt. Es war ein toller Austausch. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen dargelegt, wo wir gerade stehen. Wie hat dir der Abend gestern gefallen?
Ja, also du hast es jetzt gerade schon gesagt, es war inspirierend. Und das andere, was du gesagt hast, dass man könnte ja denken, dass wir miteinander auch in Konkurrenz sind. Ich finde, das sind wir nicht. Jetzt darf man dazu sagen, dass wir uns ja gestern getroffen haben mit, ich sag mal, Absolventen, Absolventinnen der Deutschen Moderatorenakademie. Und eine meiner Grundideen ist ja, oder meiner Grundphilosophien im Leben, kann man wirklich sagen, gemeinsam sind wir stärker als allein. Und da glaube ich ganz, ganz fest daran. Und gerade für uns als Moderatoren und Moderatoren, ich meine, wir sind einfach Einzelkämpfer ein Stück weit. Ja, wir gehen auf die Bühne, wir sprechen mit Kunden, danach gucken wir, wie kommt der nächste Auftrag rein, wie bereite ich den vor. Das machen wir ja hauptsächlich alleine, haben dann natürlich immer so diese Teams, mit denen wir zusammenarbeiten auf der Kundenseite. Ich finde es wichtig, in der Moderation eben auch als Team zu denken. Und das ist ja eine meiner Grundideen über die Deutsche Moderatorenakademie, weil wir die gleiche Sprache sprechen, die gleiche oder eine ähnliche innere Haltung haben zum Thema Moderation. Wir wollen Mehrwert bringen, dass wir da einfach ein Team aufbauen.
Du bist Geschäftsführerin der Talking Bridges, einem
Richtig.
Unternehmen, was sich mit ganz vielen Themen rund um das Thema Kommunikation beschäftigt und Leiterin der Deutschen Moderatorenakademie. Jetzt hast du es gerade schon angerissen. Streng genommen bildest du dir deine Konkurrenz aus. Wir haben gerade gelernt, das ist gar nicht so. Was treibt dich an?
Das ist eine gute Frage, die du mir stellst. Was treibt mich an? Es ist so, du hast ja eben schon gesagt, ich war ja nicht immer Moderatorin. Und ich war nicht immer Moderatorin. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass in dem Moment, als die Moderation in mein Leben reinkam, ich sie reingeholt habe, sich mein Leben so sehr positiv verändert hat. Das war einfach unglaublich. Ich habe mich lebendiger gefühlt. Ich habe plötzlich gemerkt, boah, das ist das, wofür du auch stehst, eben den Dialog zu schaffen. Und weil es mein Leben so positiv verändert hat, wünsche ich mir, dass ich das auch anderen Menschen mitgeben kann, ihr Leben positiv zu verändern. Zumindest all die Menschen, die das Gefühl haben, ach, Moderation und Bühne und Dialog, das ist was für mich.
Ja.
Also das ist das, was mich antreibt, eben diese positive Erfahrung von mir auch anderen Menschen mitzugeben.
Ach, das ist total schön. Ja. Wir wollen ja heute über deinen Lebensweg sprechen und über deine Freude am Thema Moderation. Du bist auf dem Weg schon sehr viel weiter als ich. Ich möchte da noch ein bisschen was erreichen.
Ja.
Aber du warst ja nicht immer die Frau mit dem Mikrofon in der Hand. Was du aber schon immer warst, du hast dich Sachen getraut.
Das
hast du mir im Vorgespräch so ein bisschen berichtet. Bevor wir jetzt auf die berufliche Seite kommen, dir liegt die Internationalität auch sehr. Also das ist ja auch immer etwas, wo man so einen kleinen Schritt aus der Komfortzone rausmacht und sagt, ich gucke mir jetzt mal so ein bisschen die Welt an. Mhm. Die ist auch nicht immer nice and shiny. Magst du da mal so ein bisschen was zu deinen internationalen Ausflügen erzählen?
Surprise, surprise, gerne. Also ich habe das mal im Nachhinein reflektiert. Ich glaube, dass ich mir unheimlich gut Optionen immer schaffen konnte. Und zwar auch für diese Internationalität. Was meine ich damit? Ich werde es nie vergessen. Wir waren mal im Urlaub mit meinen Eltern auf, ich glaube, es war Gran Canaria. Und da habe ich ein ganz nettes Mädel aus, Walisien, also England.
Aus dem Wallis?
Nee. Das nochmal, musst du gleich rausschneiden. Also England, Schottland und dann Wales, entschuldige. Wales. Oh Gott, also genau. Also ich habe ein ganz nettes Mädel aus Wales kennengelernt. Und ohne Quatsch, wir kannten uns eine Stunde. Sie musste dann nämlich losfliegen. Und wir haben Adressen ausgetauscht. 3 Monate später war ich bei ihr zu Gast. Und wir haben uns jahrelang gegenseitig besucht. Also es war einfach immer so ein Ding von mir. Dann habe ich im Bus eine Französin kennengelernt. Und 4 Monate später oder was auch immer, vielleicht war es ein Jahr später, war ich dann plötzlich bei ihr zu Gast und sie hat mich besucht. Also das war einfach, ich glaube tatsächlich, dass es ganz natürlich zu mir gehört. Nach dem Abitur bin ich dann 3 Monate nach Indien gegangen. Ich weiß nicht, ob wir darüber nochmal sprechen wollen, jedenfalls. Also England, Frankreich, Indien, dann habe ich in London studiert, in USA habe ich studiert. Also das mich interessiert einfach, dass die Welt, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen was Abenteuerlustiges in mir.
Ja,
Bin eine Abenteurerin. Ich mag das Unbekannte, was ich mir dann erobere.
Und ein bisschen Fernweh.
Ja, total. Das
hast du auch in dein Leben gelassen.
Ja, absolut.
Schön. So, dann ist das eigentlich jetzt ein sehr, sehr schöner Übergang. Dann sprechen wir doch mal von dem Fernweh und der Abenteuerlust über das Ministerium. Du bist Diplom-Volkswirtin. Und ich muss tatsächlich zugeben, also wenn ich so ministeriale Arbeit höre, dann habe ich so ein bestimmtes Bild im Kopf.
Nämlich?
So.
Das finde ich jetzt spannend.
Naja, ich hätte jetzt an einen Schreibtisch gedacht, an Aktenordner, vielleicht mal so ein Fachdialog. Schreibtisch, so Büroarbeit. Mhm. Da hätte ich jetzt so dran gedacht. Da taucht aber in meinem inneren Auge jetzt im ersten Schritt keine Bühne auf. Wann ist denn die Bühne das erste Mal in dein Leben getreten?
Auch das ist eine gute Frage. Und natürlich habe ich mir da schon mal Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich ist die Bühne, also in meiner Traumwelt ist die schon im jugendlichen Zeitalter in mein Leben getreten.
Okay.
Da werde ich mich nie vergessen. Da habe ich im Wohnzimmer wilde Musik aufgelegt und habe dazu getanzt und dachte so, cool, wenn du irgendwann mal damit auf der Bühne stehst. So, das war in meinen Gedanken. Dann zu Studienzeiten hatten wir irgendwann mal eine große Diskussionsrunde. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht. Und da bin ich zum ersten Mal in die Bresche gesprungen und habe gesagt, ich moderiere das. Ich moderiere das mit jemandem zusammen. Das war eigentlich das allererste Mal. Professioneller ist es dann geworden zu Ministeriumszeiten. Da war es ja so, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, bis 65 im Ministerium, das funktioniert nicht wirklich. Und ich habe mir damals Unterstützung von außen geholt. Ich habe mich coachen lassen.
Ah.
Genau. Ja, ich habe mich coachen lassen, weil ich gemerkt habe, ich brauche noch irgendwas anderes. Und ich wusste so gar nicht, was das sein könnte. Und damals ist ja ein Satz gefallen. Du weißt es, ich habe es ja, auch schon mal erzählt.
Den Satz kenne ich.
Genau. Und ich finde den so cool, weil der hieß, Kerstin, überall wo du bist, wird diskutiert. Mach doch mal ein Diskussionsforum. Und es war insofern so spannend und es hat so was in mir ausgelöst, weil ich einfach aus einer diskussionsfreudigen Familie komme. Und da habe ich gedacht, das ist es, das mache ich. Das war noch keine Bühne.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch etwas, ich weiß nicht, ob es mich von anderen Moderatoren unterscheidet. Es war nicht die Bühne, es war der Dialog sozusagen.
Ja.
Zugegebenermaßen natürlich schon vor Publikum. Ja, es war mehr der Dialog und dann für andere Menschen das, was mich irgendwie so begeistert hat dann an diesem Satz.
War es vielleicht auch das Gefühl, da gehöre ich hin?
Vielleicht eher das Gefühl, es gehört zu mir oder ich kann da irgendwie, es passt einfach. Es war einfach so, dass ich dachte, es passt. Du diskutierst gerne. Ich glaube, es war so das Ding, da, es passt.
Das passt zu mir und damit gehe ich jetzt mal einen Schritt weiter.
Richtig, richtig.
So, jetzt möchte ich mal kurz dabei bleiben, was du aber ja schon aufgebaut hattest. Du warst verbeamtet, du hattest sozusagen einen sicheren Job. Das ist ja in Deutschland nicht irgendetwas. Das ist ja mehr als ein Job, das ist ein Versprechen, was ein ganzes Berufsleben lang gilt.
Mhm. Ja? Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ist es doch eigentlich, ne? Eine Verbeamtung in Deutschland, das ist durchaus mal etwas, was mit sehr viel Sicherheit kommt.
Interessant ist, dass du sagst, das ist ein Versprechen. Ich glaube, ich habe es fast irgendwann... Also Bedrohung ist zu viel.
Ja.
Aber weißt du, ich habe es...
Korsett.
Als Korsett.
Mhm.
Genau, das ist der Punkt. Das ist ganz interessant,
dass
du sagst, Versprechen. Ich habe es wahrscheinlich irgendwann eher als Korsett empfunden.
Mhm. Was war dir die Sicherheit wert, als du die sozusagen noch hattest? Also war das so ein Block, wo du gesagt hast, das wäre jetzt eigentlich meine Idee gewesen, auf diesem Block der Sicherheit aufzubauen, meinen Weg weiterzugehen?
Also wenn wir jetzt so drüber sprechen, glaube ich fast, dass es ja umgekehrt ist. Also wenn ich mir jetzt mal überlege und ich habe zu dir gesagt, ich bin eine Abenteurerin und dann habe ich da diese Sicherheit.
Mhm.
Eigentlich ist das furchtbar für mich, so gesehen. Das habe ich mir wahrscheinlich im Vorhinein nie so überlegt. Denn ich bin ja nicht ins Ministerium gegangen wegen der Sicherheit, was, glaube ich, durchaus einige Menschen, viele Menschen machen, sondern ich bin ins Ministerium gegangen, weil ich gesellschaftlich etwas positiv voranbringen wollte. Ich bin da voller intrinsischer Motivation ins Ministerium gegangen und habe gesagt, ich leiste dort meinen Beitrag, damit Deutschland ein Stück weit besser wird. Das war meine Motivation, es war nicht die Sicherheit.
Mhm. Du hast Volkswirtschaft studiert, du bist Volkswirtin. Das heißt, eine ökonomische Denke prägt dich ja so ein Stück weit.
Mhm.
Hat dir das bei der Entscheidung weiterzugehen, rauszugehen, geholfen oder war das dann eher was Hinderliches?
Also ich glaube, die habe ich einfach über Bord geworfen. Also das war wirklich, das war nicht, wenn ich das mal im Nachhinein erzähle, also da auch da wieder meine Abenteuerlust. Ich hatte nie einen wirklichen Businessplan. Das habe ich nicht gemacht, obwohl ich
als Ökonome.
Ein Skandal, ein absoluter Skandal. Ich hatte nie einen Businessplan und deswegen war das für mich. Also ich war einfach so davon überzeugt, dass es für mich ab einem bestimmten Punkt, es war ein schwieriger Weg dahin, können wir auch nochmal drüber sprechen, ab einem bestimmten Punkt war ich so davon überzeugt, dass das mein Weg ist und dass es zu mir gehört, dass ich das Ökonomische gar nicht so durchdacht habe. Wie gesagt, wohl wissend, dass ich von Anfang an, salopp gesprochen, die Kohle nach Hause bringen musste, weil ich war ja damals auch, in Anführungsstrichen, alleinerziehend.
Ja, genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Beschreib doch mal die Lebenssituation, in der du damals gesteckt bist, als die Überlegung kam, vielleicht wird es doch nicht 25 Jahre Ministerium.
Mhm. Okay. Ja, also das war natürlich ein Weg. Und ich habe gesagt, dass ich eben, dass dieser Satz gefallen ist. Ich habe dann ja selber Diskussionsforen organisiert, also selber Veranstaltungen gemacht, habe gemerkt, so, oh Gott, das macht mir total Spaß. Das ist einfach, ja, wie gesagt, diese Lebendigkeit, dieser Spaß, das passt zu mir, all das war gegeben. Und dann gleichzeitig das eine, was so viel Spaß macht, und das andere, was für mich zunehmend schwieriger wurde, die Arbeit im Ministerium. Im Sinne von, dass da schon auch gewisse Werte von mir, also ich sag mal, ja, kann man sagen, mit Füßen getreten wurden. So habe ich es teilweise empfunden. Dass,
tatsächlich.
Ja, naja, dass die, dass im Ministerium nicht unbedingt so viel darüber nachgedacht wird, wie ist es eigentlich für die Menschen draußen und für die Branche, sondern wie stehen wir gut da? So, und das ist etwas, was so gar nicht zu mir passt, sage ich mal. So, dann übers Korsett haben wir schon gesprochen. Dann, es ging auch um Beförderung, wo ich so dachte, okay, also Leistungsprinzip ist jetzt hier auch nicht das, was so beherzigt wird. Ja, also auf der einen Seite das, was mir so viel Spaß gemacht hat, und auf der anderen Seite eben dieses immer kritischer von mir beäugt oder analysierte System. So, was war jetzt nochmal deine Frage?
Wir hatten einfach nur über die Lebenssituation.
Ach so, genau, die Lebenssituation, genau. Und dann war es so, dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe oder mir irgendwann mal vorstellen konnte, aus dem Ministerium rauszugehen. Und ich hätte das am liebsten das erstmal 2011 gemacht, habe mich dann aber doch nicht richtig getraut. Und es war so, dass 2012 haben wir uns getrennt. Also habe ich mich mit meinem Papa oder wir uns getrennt als Ehepaar, sage ich mal. Das heißt, 2015 bin ich rausgegangen aus dem Ministerium. Damals war ich in der Situation, ich sag mal, alleinerziehend zu sein. Ich sage das bewusst in Anführungsstriche, weil der Papa von den beiden Jungs hat immer Verantwortung übernommen. Ich war da nicht allein. Und 2014 habe ich auch meinen neuen Partner kennengelernt, der interessanterweise Unternehmer war.
Ah ja.
Genau, und natürlich war er ein Unterstützer. Will heißen, Lebenssituation, ich musste die Kohle nach Hause bringen, weil ich war da verantwortlich oder mitverantwortlich für die Kinder, und gleichzeitig interessanterweise schon ein neuer Impuls im Sinne ein neuer Partner, der das unternehmerische Denken mitbringt, der viel unternehmerische Erfahrung hat, der mich ermutigt hat.
Das ist toll, wenn man solche Menschen auf dem Weg hat. Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen, ob es Menschen gegeben hat, die dir dazu geraten haben oder abgeraten haben, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es sicherlich auch die Menschen gab, die sagen, du kannst doch sowas auf gar keinen Fall aufgeben. Mhm. So eine Position und so ein Arbeitgeber und die Möglichkeiten, die du jetzt hast auf die nächsten Jahre. Also Stimmen hat es doch sicherlich auch gegeben.
Absolut. Und was ich gemacht habe, dass ich sehr, sehr vorsichtig war, diesen großen Schritt, also mit wem bespreche ich diesen großen Schritt? Weil mir völlig klar war, dass wenn jemand zu früh kommt, mit zu massiven Befürchtungen, dann gehe ich diesen Schritt nicht. Das heißt, ich habe sehr genau geguckt, wem erzähle ich das? Und an der Stelle darf ich wirklich sagen, dass meine liebe Schwester Gabi immer, immer eine fantastische Unterstützerin ist. Und warum ist das so? Weil sie mir eben nichts rät, sondern weil sie mir zuhört und hört, was ich möchte, und darüber eben, ich sag mal, mich in die Richtung bringt, die ich möchte. Also das war auch damals bei Indien so. Also meine Schwester habe ich früh eingeweiht, und dann natürlich Matthias, mein Partner, und meine Trainerin, die damals eben auch schon gesagt hat, Kerstin, überall, wo du bist, wird diskutiert, mach doch mal ein Diskussionsforum. Also ich habe sehr genau geguckt, wer sind die Unterstützer, und die nicht unterstützen Menschen oder die kritisch waren, die Befürchtungen hatten, denen habe ich davon am Anfang einfach gar nichts erzählt. Und das kann ich nur jedem raten, wenn ihr einen großen Schritt macht, wo ihr wisst, da sind viele Menschen, sage ich mal, oder es gibt eben die Bedenkenträger. Erzählt es ihnen nicht am Anfang, weil die können so massiv dagegen hauen, dass vielleicht euer ganzer Plan, eure Idee, dass ihr die fallen lasst. Und das wäre schlimm. Weil wir wollen ja das machen, was zu uns passt und zu uns gehört.
Kerstin, in der Ausbildung haben wir ganz viel über aktives Zuhören gesprochen und haben da ganz viel drüber gelernt. Da sehe ich jetzt gerade, wie wichtig das auch ist und was man mit dem aktiven Zuhören auch bewirken kann. Weil, wie du sagst, ich kann natürlich immer jemandem versuchen, eine kluge Meinung, die aber meine Meinung ist, aufzudrücken oder mitzuteilen. Mhm. Aber eigentlich ist es ja viel, viel schöner oder wahrscheinlich für einen Gesprächspartner viel hilfreicher, wenn man sagt, ich höre von dir, richtig, dein Wunsch ist es und du bist überzeugt davon, dass.
Genau.
Und einem dann so Zweifel vielleicht auf eine andere Art begegnen zu können.
Wie meinst du das jetzt mit Zweifeln? Die Zweifel
hattest du ja sicher.
Ach so, Weg, okay. Ja, natürlich.
Wie du sagst, also wenn du jetzt jemanden gehabt hättest, der sagt, sei jetzt mal bitte vorsichtig, oder das macht man so aber nicht, das ist einfach viel zu riskant, dann hättest du wahrscheinlich anders reagiert, als wie in der Diskussion mit deiner Schwester, die sagt, ich höre von dir, dir ist wichtig, das.
Genau. Also das absolut. Dieses, wir können ja, also das aktive Zuhören führt ja dann wirklich auch dazu, dass wir uns selber reden hören und uns in unserer eigenen Entscheidung, die wir ja teilweise schon intuitiv getroffen haben, uns aber, weil der Verstand sich einschaltet, nicht trauen, dass wir das selber hören, wie wir sprechen und daraufhin nochmal die Entscheidung festigen können.
Mhm.
Genau.
Ja, also, das ist eine interessante Herangehensweise. Mhm. Jetzt ist meine nächste Frage, ich sehe das gerade ökonomisch formuliert, das ist aber gar nicht so gemeint. Die Frage wäre, du bist ja diesen Schritt dann gegangen, ne? Und wenn man das so retrospektiv bespricht, dann ist das ja immer ganz viel Sonnenseite.
Ja.
Ne? Aber das ist ja immer ein Weg dahin. Das ist ja, ich habe noch keinen gehört oder nur mit keinem gesprochen, wo das jetzt irgendwie einfach war. Mhm. Diese etwas ökonomische Frage ist, was hast du bezahlt für diesen Schritt? Was von außen vielleicht niemand gesehen hat. Und ich meine das jetzt gar nicht, ich meine es natürlich gar nicht ökonomisch, aber irgendwie ist mir diese Formulierung so eingefallen. Mhm. Also im Sinne von, was hat's bedeutet? Du bist diesen Schritt irgendwann gegangen.
Mhm.
Du bist der Stimme auf der Schulter gefolgt, die dir gesagt hat, oder dem Zug, der dir gesagt hat, das zieht mich jetzt in diese Richtung, da dem muss ich nachgeben.
Ja.
Aber das ist ja sicherlich nicht ohne Schattenseite.
Absolut nicht. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, ob wir gestern drüber gesprochen haben oder heute Morgen beim Frühstück mit meiner Freundin haben wir irgendwie auch nochmal so über Lebenswege gesprochen. Und da habe ich auch gesagt, finanziell, ich werde es nie wissen und ich bin ja auch noch nicht am Ende meines Weges. Für den Moment muss man wahrscheinlich festhalten, wenn man sich anguckt, ich habe nicht schlecht verdient im Ministerium. Mhm. Ne? Dann natürlich die ganzen positiven Eigenschaften, die auch mitkommen durch eine Verbeamtung. Also ich meine, das fängt beim Kredit an, den ich total einfach bekomme. Dann Krankenversicherung, privat, total günstig, zahle ich jetzt, weiß ich nicht. Also einfach viel, viel, viel mehr. Also es sind ja auch diese versteckten Vorteile oder die man erstmal nicht für sich so direkt bilanziert. Ich meine Pension, ich kann ein bisschen was mitnehmen. Kurzum, also finanziell weiß man nicht, wie es sich ausgeht. Weiß man nicht. Ich bin davon überzeugt, weil es eben zu mir gehört, dass es sich auch finanziell in the long run absolut lohnen wird. Da bin ich noch nicht ganz so. Wie gesagt, auch gerade mit diesen Pensionszahlungen. Was hat es gekostet? Naja, also ich sag mal so, das Selbstständigsein hat natürlich auch seine Schattenseiten. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen.
Mhm.
Ja, also gerade am Anfang, als ich dann mit meiner Moderationskarriere gestartet bin, also ich habe ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Also als ich rausgegangen bin, war es so, dass ich einen befreundeten Unternehmer angerufen habe und gesagt habe, Tim, ich mach das jetzt. Hast du einen Job für mich? Das heißt, ich bin nochmal ganz kurz ins Angestelltenverhältnis gegangen und habe dann so 4-5 Monate auch moderiert, bevor ich dann wirklich in die Selbstständigkeit gegangen bin.
Also nochmal so einen Zwischenschritt.
Richtig,
genau. Den ja relativ viele machen.
Genau.
Weil irgendwovon muss die Butter und das Brot bezahlt werden.
Richtig, genau. Also ich hatte die Entscheidung getroffen. Ich habe dann nochmal diesen Zwischenschritt gemacht und bin dann relativ zügig, sagen wir mal, nach einem halben Jahr in die Selbstständigkeit gegangen. Und naja, Moderation ist ein schon auch kurzfristiges Geschäft. Immer wieder so, Gott, kriege ich jetzt die Aufträge? Funktioniert das? Also das war sicherlich eine Schattenseite, mit der ich auch erstmal lernen musste, umzugehen. Dann eine zweite Schattenseite ist auch, dass, also wenn wir jetzt nur mal bei Moderation bleiben, es gibt ja so das Veranstaltungsjahr, da war es im Mai und Juni wahnsinnig viel Stress. Im September, Oktober, November wahnsinnig viel Stress und Veranstaltungen hast du nicht gesehen. Aber dann im Januar und Februar war ich total unruhig und dachte so, oh, wie geht jetzt das Jahr weiter? Ja. Kommt da noch was und so? Also das auszuhalten, das ist natürlich nicht einfach. Umgang mit Absagen, furchtbar, ist auch heute noch ein Stück weit schwierig, wobei ich da glaube ich, gerade einen Wahnsinnsschritt auch nochmal mache.
Ja, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ja.
Okay, super. Jedenfalls, also das sind so ein paar Schattenseiten. Es war jetzt, ja, war das nur finanziell nicht? Das geht ja auch darum.
Das war nur eine so formulierte Frage. Es ging gar nicht so um das Finanzielle, sondern eher so um, was hat es dich auch an Haltung, an innerliche Einstellung, was hat es dich da gekostet? An Überzeugungen, die du vielleicht neu aufstellen musstest oder wo du sagen musstest, okay, ich bin da jetzt als Unternehmerin natürlich ganz anders unterwegs.
Ja, da glaube ich tatsächlich, dass es genau umgekehrt ist. Also da glaube ich, dass es auf dieser ganzen, ich sag mal, nicht ökonomischen Seite mich ausschließlich gestärkt hat. Mhm. Weil ich ja zunehmend mehr mit meinen Werten, in Einklang mit meinen Werten leben konnte und kann. Und was für mich wahnsinnig interessant war, ich bin ja dann aus dem Ministerium rausgegangen und ich sag mal, meine Jungs, die kriegen auch viele Kommunikationsmethoden von mir mit und müssen auch durch manches durch.
Überraschung,
genau. Also kurzum, ich habe die dann wirklich gefragt, Jungs, wie ist das eigentlich für euch, dass Mama jetzt aus dem Ministerium raus ist? Und damals hat, das werde ich nicht vergessen, der Yannick, der war 10. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, Mama ist glücklicher. Und also selbst wenn ich das jetzt noch erzähle, kriege ich richtig Gänsehaut. Also auf der ganzen Seite war es wirklich ausschließlich haben, mehr mit meinen Werten in Verbindung sein, die leben können, glücklicher sein, auch mehr für meine Kinder da sein, interessanterweise, obwohl ich mehr gereist bin.
Guck mal, das ist ja auch ein interessantes Fall.
Ja, das auch nochmal wirklich als Appell an alle Frauen und Mütter vor allen Dingen. Wir haben ja, finde ich, eine Tendenz, immer erst die Familie und denen geht's gut und so weiter. Bei mir war es tatsächlich so, je mehr ich die Dinge gemacht habe, und es war einfach in dem Moment die Moderation und beruflich zufrieden zu sein, je mehr ich das gelebt habe, je besser war das auch für mein Familiensystem, weil ich flexibler geworden bin, wie gesagt, mehr Spaß hatte. Ja. Ich war auch nicht mehr so oft krank.
Ach, auch
interessant. Also ja. Ich war dann einfach gesund.
Und was ich auch total bemerkenswert finde, ist, egal wie klein Kinder sind, sobald sie kommunizieren und sich artikulieren können, wenn man die fragt zu so eigentlich sehr ernsten und nicht kindgerechten Themen, was da oft für weise und kluge und gut beobachtete Rückmeldungen kommen, finde ich ganz, ganz interessant. Soll man ruhig machen. Also man kann die ruhig mal nach ihrer Meinung fragen. Die werden dann schon in ihrer altersgerechten Art uns etwas zurückspiegeln, wo wir zuhören dürfen.
Absolut. Also ich glaube, Kinder sind da wahnsinnig spürig. Ich habe ja einfach nur gefragt, wie ist es für euch?
Ja.
Also es war ja eine, so gesehen war es eine kindgerechte Frage, die Art und Weise, wie tief der Yannick geantwortet hat und was er da eben beobachtet hat, das war ja für mich die Überraschung und natürlich war es auch eine wahnsinnige Entlastung.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Weil ich habe ja schon gedacht, naja, du reist jetzt mehr, also schon so dieses Ding, du mutest deinen Kindern auch einiges zu. Gleichwohl, wir hatten dann, meine Eltern sind halt gekommen. Also auch das war eigentlich nochmal fast ein zusätzlicher Mehrwert im Sinne von, da sind einfach dann viele unterschiedliche Menschen, die meine Jungs auch mit großgezogen haben. Da halte ich es gerne mit diesem, ich glaube, es ist ein indisches Sprichwort, oder? Es braucht ein ganzes Dorf.
Ja.
Es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder
groß zu ziehen.
Und das habe ich dann noch mehr gelebt.
Kerstin, ich kenne deine Jungs, die sind toll geworden.
Das Dorf hat funktioniert. Das Dorf hat super 1A funktioniert und wahrscheinlich auch besser, als wenn ich das alleine gemacht hätte oder noch mehr. Ich glaube da fest dran, dass viele Bezugspersonen mit einer Stabilität, die es natürlich darunter liegend braucht, dass viele unterschiedliche Bezugspersonen, dass das für Kinder gut ist.
Hast du dennoch mal gedacht, ui, das war ein Fehler?
Tatsächlich nicht.
War nicht.
Nein, tatsächlich nicht. Nein, der war einfach nicht da. Ich überlege noch mal einen Moment, nicht, dass ich hier etwas erzähle, was nicht stimmt. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe sicherlich manchmal gedacht, oh Gott, das ist ein Berg. Dass ich vielleicht überlegt habe, das war jetzt nicht unbedingt der einfache Weg. Oder natürlich die Gedanken, wie schaffe ich das? Oder auch, schaffe ich das? Ja, also diese Gedanken kamen durchaus und kommen, ich meine, hier und da.
Ich wollte gerade sagen, sind die nicht wiederkehrend?
Ja, wollte ich sagen, genau, absolut, natürlich. Nee, meine ich ja gerade.
Ich glaube, ich schaff's nicht. Okay, ich schaff's doch.
Genau, also die kommen
dann ja so ein bisschen an und um.
Ja, und ich glaube, das ist normal. Das denkt aber möglicherweise auch jeder Angestellte, der viel auf dem Tisch hat.
Klar.
Da hat es natürlich bei Selbstständigen nochmal eine andere Dimension. Da ist ein anderer Druck in der Pipeline. Das ist einfach faktisch so. Und insofern, die Entscheidung habe ich tatsächlich nie hinterfragt. Mehr so, okay, also das ist jetzt anspruchsvoll, was du dir da überlegt hast oder den Weg, den du da für dich entschieden hast.
Ja. Du hast jetzt ja sozusagen zweimal ein sicheres Terrain verlassen. Mhm. Einmal auf der beruflichen Ebene und dann auch auf einer privaten Ebene, damit dass ihr euch da getrennt hattet. Hat sich dein Blick auf das Thema Sicherheit über die Zeit verändert?
Wie meinst du das? Also kannst du das nochmal, also
Nein, du hast ja eingangs gesagt, du bist eine Abenteuerlustige.
Ach so, meinst du das? Okay.
Ne? So, und jetzt hast du ja, du bist abenteuerlustig, aber du hattest jetzt zwei Settings, die relativ sicher oder planbar waren.
Ja.
Und beide Settings hast du verlassen.
Mhm.
Und das verändert ja den Blick zwangsläufig. Mhm. Ne? Mhm. Wie hat sich dieser Blick auf so eine Sicherheit, die ja manchmal vielleicht auch nur eine vermeintliche Sicherheit ist, zu der wir ja manchmal streben wollen, ne? Wie hat sich das verändert? Ein bisschen hast du schon angerissen, aber ich möchte da trotzdem nochmal nachhaken.
Okay, da hast du wahrscheinlich schon mehr entdeckt, als ich entdecke, dass du sagst, ich habe da schon was angedeutet. Ich frage mich, ist es wirklich das Thema Sicherheit? Also steht dem, ich verlasse ein System, Sicherheit gegenüber? Ist das Pendant? Oder ist es das Thema Verlässlichkeit und Kontinuität. Also was meine ich damit? Wenn ich sag mal, aus einem System rausgehe, wenn ich das Ministerium verlasse, ist einfach wahnsinnig viel neu. Ja, ich muss mich ja neu erfinden. Alles ist neu. Was ich mache, wie ich es mache, also alles ist neu. Wie viel Kontinuität und Stabilität braucht es auch in einem Leben, wenn ich mich salopp gesprochen, immer wieder neu erfinde. Und das ist etwas, was ich mich im Moment einfach so frage, ne? Wie viel Basis, wie viel Kontinuität und Stabilität braucht es? Und ich kann sagen, dass ich vielleicht nicht so die Stabilität hatte, wie andere Menschen im Sinne von immer eine stabile Ehe und das. Aber ich hatte eben wahnsinnig viel Stabilität auch wieder in einem größeren System, also im Sinne von, ich habe eben schon meine Schwester genannt, meine Eltern, Cousine, Freunde, ja, also ich bin jetzt wieder bei meiner Freundin, die ich aus dem Kindergarten noch kenne.
Ja,
also da ist einfach wahnsinnig viel Kontinuität und auf einer anderen Ebene, ich sag mal, Menschen, die mich tragen.
Ja.
Genau, also ja, ich weiß nicht, hat das auch was mit Sicherheit zu tun? Hilf mir.
Ja, finde ich schon.
Okay.
Finde ich schon.
Schon, weil sie mir Sicherheit geben.
Und dem breit aufgestellt sein und das Ganze kontinuierlich zu pflegen. Du hast aber in unserem Vorgespräch auch noch was ganz Interessantes gesagt. Mhm. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Du sagst, wenn du feststellst, dass dir ein System nicht gut tut, dann bist du mutig genug, dieses System zu verlassen.
Ja.
Und das finde ich einen ganz, ganz interessanten und wichtigen Punkt.
Mhm.
Weil ich glaube, ganz oft stehen wir an so einem Punkt oder sind in so einer Situation. Mhm. Aber dann braucht es ja nochmal total viel,
Absolut. Den
nächsten Schritt zu gehen.
Mhm.
Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass du das im Vorgespräch erwähnt hast, dass du darin gut bist oder dass du weißt, das ist wichtig und richtig für dich zu sagen, bis hierher und dieses System ist jetzt nicht mehr das Richtige für mich.
Mhm.
Und jetzt bin ich mutig genug rauszugehen.
Ja.
Das fand ich sehr bemerkenswert.
Dankeschön. Und das ist möglicherweise etwas, was mich auszeichnet. Die Frage ist ja auch, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, dass es erstmal auch mit einer wahnsinnigen Ehrlichkeit uns selber gegenüber beginnt. Wie gesagt, im Ministerium, es war auch eine tolle Zeit, muss man sagen, in den Ministerien. Das möchte ich jetzt nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Ich hatte wahnsinnig gute Phasen, tolle Kollegen und Kolleginnen. Also das ist überhaupt gar kein System, sage ich mal, was irgendwie an sich verwerflich ist. Im Gegenteil, als ich mein Assessment Center hatte im Ministerium, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, was hier für top qualifizierte Leute sind, alle wahnsinnig, viel internationale Erfahrung, ja, also top, 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 unglaublich intellektuell, all das. So, das mal vor der Klammer. Und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Faden verliere. Du hattest gefragt, ach so, genau, mit diesem System. So. Und gleichzeitig habe ich irgendwann gemerkt, dass, ich sag mal so, weißt du, wenn ich eine Erkältung hatte oder sowas, dann war ich halt nicht eine Woche krank, sondern dann waren es 3 Wochen. Ja, also es war einfach sehr viel länger, als das normalerweise so der Fall ist. Und da habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt fundamental nicht. Ich habe auch, obwohl ich viel gerne arbeite, gab es viele Kritikpunkte, die ich hatte, weil, wie gesagt, ich das Gefühl hatte, da werden meine Werte nicht, die kann ich da einfach nicht so, das passt nicht von den Werten her, so will ich mal sagen. Ich habe es eben gesagt, das Leistungsprinzip und so weiter. So, also es fängt ja erstmal an mit so einer Ehrlichkeit, die man sich selbst gegenüber auch eingestehen muss.
Mhm.
Und dann ist halt die Frage, wie weit bin ich bereit zu gehen?
Ja. Wie viel Risiko, vielleicht auch in Anführungszeichen Risiko, nehme ich auf mich und wie weit gehe ich jetzt?
Oder besser finde ich die Frage, wie treu bleibe ich mir?
Ganz gut.
Ne?
Ganz
und gut. Da bin ich sehr konsequent, darf ich inzwischen sagen.
Ja.
Und interessanterweise, als ich hier zu dir gefahren bin, habe ich mir natürlich noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht und dies und das. Als ich in der 4. Klasse war, ich werde es nie vergessen, haben wir im Sportunterricht, sind wir über einen, wie heißt es, so einen Bock gesprungen, ja, oder über so einen Kasten. Und eine Freundin von mir, die hat damals sich verletzt. Und die Lehrerin hat keine Hilfestellung gegeben. Ich habe mich da total drüber aufgeregt, weil ich es auch ungerecht fand.
Ja.
Und dann bin ich nach Hause und habe das meiner Mama erzählt, die auch Lehrerin ist. Und dann habe ich gesagt, man muss sie denn nicht Hilfestellung geben und so weiter. Und dann hat meine Mama gesagt, natürlich muss die Hilfestellung geben. Ich also wieder gestärkt zur Lehrerin zurück und habe gesagt, sie hätten Hilfestellung geben müssen und dann hätte meine Freundin sich nicht verletzt. Ja, also. Da hat sie gesagt, nein, und das muss sie überhaupt nicht. Kurzum, sie hat sich so darüber aufgeregt, dass ich ihr widersprochen habe. Ich weiß nicht, ob es noch ein paar andere Dinge gab. In der 4. Klasse, alle durften Plättchen kleben, draußen an der Wand und die Wand schön machen. Und wer saß im Klassenraum? Kerstin, weil sie, da kriege ich auch ein bisschen, weil ich den Mund aufgemacht habe.
Weil du widersprochen hast.
Ich habe widersprochen.
Ja, ja.
Und ich habe auch im Gymnasium widersprochen, als ein irgendwie Schulkamerad plötzlich Hausaufgaben an der Tafel anschreiben sollte, wo ich wusste, die haben wir überhaupt nicht auf.
Mhm.
Dann sagte meine Freundin, Kerstin, sag's nicht. Und dann sage ich, und ich sag's doch.
Ja.
Und dann habe ich es gesagt und dann bin ich an die Tafel gekommen und habe eine 4 kassiert. Es ging aber, weil ich sonst einigermaßen gut in der Schule war. Also ja, aber so dieses Ding, ich glaube, so ein Gerechtigkeitsempfinden und ab einem bestimmten Punkt bin ich meinen Werten treu. Und meine Frage ist dann nicht, was ist mein Risiko, sondern meine Frage ist dann, wie viel bin ich mir wert? Wie viel sind mir meine Werte wert?
Ja.
Und wie sehr stehe ich dafür ein und verbiege mich nicht?
Es ist also mehr eine Haltungsfrage.
Es ist eine Haltungsfrage. Und das,
es
ist eine Haltungsfrage. Und ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Lebensthemen gilt. Wir dürfen uns fragen, ja, was ist eigentlich unsere Haltung dazu?
Wie stehe ich zu diesem Thema? Das ist sehr schön zusammengefasst.
Ja, ja, danke schön. Also, okay, ein flammendes Plädoyer sozusagen für Haltung. Aber sicher, natürlich, weil, ich glaube, sonst werden wir einfach krank, wenn wir dauerhaft unsere Werte negieren. Das wird sich irgendwie zeigen und möglicherweise werden wir dann einfach auch krank.
Ja, Krankheit und Unwohlsein und lange Phasen, wo man nicht so leistungsfähig ist, wie man weiß, dass man sein könnte, sollten ja eigentlich schon so ein Zeichen sein.
Ja, absolut, ja? Absolut.
Das ist jetzt eigentlich, also Haltung ist ein ganz gutes Thema oder ein ganz gutes Stichwort für meine nächsten Fragen, die uns jetzt wieder ein Stück weit zurückführen auf die Bühne.
Okay, endlich. Nein. Das sind ja super spannende Fragen, die du bisher schon gestellt hast. Ganz toll.
Genau. Also wie du es ja schon gesagt hast, es ist oft nicht so planbar, was so passiert.
Ja.
Situationen sind auch nicht vorhersehbar. Und ich habe in der Ausbildung bei dir ganz viel gelernt, dass das Thema Moderation auch ganz viel mit Improvisation zu tun hat.
Absolut.
Sogar mit Improvisationstheater.
Total.
Wahnsinnig spannend. Und das hatte ich mir am Anfang tatsächlich gar nicht so klar gemacht.
Mhm.
Aber moderieren bedeutet natürlich auch ganz viel. Eine Situation verändert sich in eine Richtung, wie man sie nicht vorgesehen hat. Man muss diese Situation annehmen und dann einfach weitermachen.
Richtig.
Warum ist Improvisation so erfrischend? Warum ist das für so ein Publikum so erfrischend anzuschauen oder anzuhören?
Also, weil man einfach merkt, es ist nicht geskriptet. Und wir wollen ja etwas haben, was man sagt immer so schön authentisch, ja, aber wo wir spüren, das ist einfach echt. Das ist einfach echt. Und bei Improvisation merken wir halt, das ist echt.
Mhm. Echt und unverstellt.
Echt und unverstellt, genau. Also ich meine, du merkst ja auch, möglicherweise reagiere ich an der einen oder anderen Stelle anders, als du gedacht hast und so. Und ich glaube, es macht uns doch auch beide wach, oder? Also es macht
auch Spaß.
Es macht auch Spaß, weil wie gesagt, diese ganze Planbarkeit ist ja irgendwie auch langweilig. Und ich weiß nicht, ob ich mal ein paar Beispiele nennen soll oder deine Frage war ja eher, warum mag das Publikum das so sehr?
Kannst du mir vielleicht sagen, welcher Moment auf der Bühne dich am meisten überrascht hat? Mhm. Das ist etwas, was das ganz gut überleitet.
Sag mal so,
was man hattest.
Ja, ich habe total, also nicht tausend, aber auf jeden Fall viele mhm. Beispiele. Ich glaube, eine Sache, die ich, also wirklich, ich muss jetzt schon lachen, da war es so, da waren wir auf einer Bühne und dann ist der Gast runtergegangen und hat ein Stück von der Bühne sozusagen mitgenommen. Das war halt da vorne so, ja genau. Und das war, vorsichtig gesagt, überraschend, weil absolut ungeplant, was dann ziemlich cool war, wie ich finde. Das war also eine Veranstaltung mit Ingenieuren. Ich moderiere auch ganz viel für den VDI, den Verband Deutscher Ingenieure. Ganz toller Kunde, tolle Menschen. Und jedenfalls habe ich dann gesagt, also der hat dann gesagt, ah ja, Moment, ich mach's wieder dran sozusagen. Also hat direkt die Lösung. Und dann habe ich gesagt, na ja, das ist ja Wahnsinn. Jetzt hier die Bühne bricht ein Stück weit zusammen. Aber natürlich der Ingenieur, ja, dem ist nichts zu schwer und der bringt es direkt wieder in Ordnung, ja, und haben natürlich alle gelacht und es war einfach cool, was sich daraus entwickelt hat. Mhm. Und deswegen liebt das Publikum Überraschungen, weil da können sich viele witzige Sachen draus ergeben und wir merken einfach, das ist echt und
das merkt man sich, ne?
Das merkt man sich einfach, ja, weil wie gesagt, das Abgelesene. Ich überlege gerade, ob auch so ein bisschen ob das Publikum so denkt, na gucken wir jetzt mal.
Was
macht sie? Also jetzt, ja, genau, also so wie dieses.
Wie löst es jetzt auf?
Richtig, ja. So ein bisschen nicht im Voyeurismus, aber dass man so mal gucken, wie die jetzt mit der Situation so umgehen, ne?
Kerstin, was war denn dein schlimmster Bühnenmoment? Den gab's absolut auch.
Mein schlimmster Bühnenmoment, der dann sich auch in was Positives entwickelt hat oder verwandelt hat, war, ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Ausbildung erzählt, da habe ich zwei, ich sag mal so schön, Diskussionsgäste verheiratet, im Sinne von, genau, ich habe einen Staatssekretär von der FDP, ich muss jetzt selber auch schon lachen, von der FDP und dann die Dame von der SPD, die hatten ähnliche Namen, aber nicht die gleiche. Als ich die dann anmoderiert habe, ich moderiere gerne frei an und da war anscheinend auch viel los, ich sag mal, in meinem Kopf. Mhm. Ich hatte noch Mentimeter und noch ein iPad und Studio und Hybrid und hast du nicht gesehen. Jedenfalls war viel los und ich habe die verheiratet. Ja. Genau, und mein Inneres sagte, oh Gott, du bist Profi-Moderatorin. Dir darf sowas nicht passieren. Boden, geh auf. Also das war, genau. Nach außen habe ich gesagt, ups, kleiner Versprecher. Und was dann für mich total spannend war, was sich daraus ergeben hat, nämlich, dass danach waren irgendwie alle locker. Mhm. Alle haben aufgeatmet und das war auch was, also es war ja Hybrid, aber ein paar Leute haben natürlich da auch gestanden und zugeguckt und haben einfach gesagt, das war insofern cool, weil plötzlich durften alle Mensch sein. Ja. Man durfte Fehler machen.
Es löst ja auch ein Stück weit die Spannung, ne?
Total. Wahrscheinlich war meine Spannung dann auch weg, weil ich glaube, jetzt ist sowieso alles zu spät und ja, das ist nachher einer meiner besten Kunden geworden, weil dass wir souverän sind und dass wir es können, das können wir an anderer Stelle dann.
Ja, es kann einfach passieren.
Richtig, ne? Wir sind alle Menschen und insofern, ja, also das war schon ein richtiger Schreckmoment. Da habe ich mich echt schlecht gefühlt.
Hat sich dann auf der Bühne mal jemand komplett anders verhalten, als du es erwartet
Fall.
Hattest?
Auf jeden Fall. Klassiker im Vorgespräch, super. Ich sag mal, eloquent und denkst du, Mensch, ein Top-Gast, ja, der bringt Schwung rein und wie der sich ausdrückt und alles super. Und er ist dann erstaunlicherweise auf der Bühne doch auch plötzlich ein bisschen eingeschüchtert und ich sag mal, kriegt kaum Wort raus. Das habe ich häufiger mal, dass die Menschen, obwohl so ein Vorgespräch ja gewinnbringend ist im Sinne von, ich kann den anderen schon etwas einschätzen, aber dass Menschen sich dann auf der Bühne doch anders verhalten als im Vorgespräch, das finde ich immer wieder erstaunlich. Und umgekehrt habe ich es auch schon erlebt, dass ich so dachte, okay, also ich sag mal, schauen wir mal.
Mehr könnte er schon sagen und dann hört er nicht auf zu reden.
Genau. Also ich meine, wir haben in der Ausbildung auch natürlich über innere Haltung und so weiter gesprochen. Natürlich bin ich allen Gästen positiv gesonnen, das ist klar. Aber man hat ja doch eine gewisse Einschätzung, wie jemand, wie der Beitrag ist, wie ich dann auch die Moderation anpasse. Also das ist so ein Klassiker, dass ich da immer wieder überrascht bin, dass Menschen auf der Bühne dann anders sind als im Vorfeld.
Das ist schon interessant, ne?
Ja.
Also was dann auch so ein Publikum mit einem macht, was
total.
Die Tatsache eines vollen Raumes oder die Tatsache einer Kamera und hellem Licht und Technik, was das mit Menschen macht, ne? Das ist
total
schon interessant.
Total. Ja. Also bei mir war es auch so, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich natürlich wirklich inzwischen souverän, ich bin souverän etc., aber das war nicht immer so. Als ich noch junge Referentin war und irgendwann mal aus dem Publikum heraus nur eine Frage gestellt habe, das waren vielleicht 100 Leute in dem Raum, und dann war es klar, ich komme, sagen wir mal, als Übernächste dran, es hatten sich mehrere Leute gemeldet, da habe ich richtig so gemerkt, bubum, 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 mein Herz, also ich, das war hier oben. Mhm. Und ich dachte so, Kerstin, warum? Nachdem du kannst nicht einmal in deinem Leben deine Klappe halten. Ja,
aber das geht ja nicht.
Das geht ja nicht.
Das haben wir
ja
schon gelernt.
Das haben wir schon gelernt, genau. Also, kurzum, super, super aufgeregt. Ich habe dann trotzdem die Frage gestellt. Und insofern, also, man kann diese Souveränität auch lernen. Und das vielleicht nochmal an der Stelle, weil ich immer oft gefragt werde, Mensch, Moderation, kann man das eigentlich lernen? Und da sage ich ganz klar ja. Und nur weil ich aufgeregt bin, vor Publikum zu sprechen oder nicht die Bühne von Anfang an liebe, heißt es nicht, dass man kein Bühnenmensch ist oder auf der Bühne eben
dass
nicht,
man das
gut,
nicht,
und,
kann. Ja.
Genau, nicht gut und erfolgreich sein kann.
Guck mal, das passt perfekt, weil...
Diese Überleitung, ne?
Und du hast das vorher nicht gewusst.
Nee, genau.
Aber wir sprechen jetzt über Sprache als Werkzeug.
Mhm.
Und da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, das passt jetzt als Überleitung sehr gut. Meinst du, dass es einen Einfluss hat oder dass jemand, der halt durch Konflikte und Brüche gegangen ist, vielleicht anders mit Sprache und Aufmerksamkeit umgeht? Ist man vielleicht ein bisschen geduldiger oder ein bisschen aufmerksamer oder ein besserer Zuhörer, Zuhörender?
Also ich glaube, dass Menschen, die Brüche hatten, die haben für mich natürlicherweise auch häufiger einen Perspektivwechsel. Die haben ja einen Perspektivwechsel durchlebt sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel hilft, eher den anderen auch zu verstehen und nicht mehr so sehr auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen, also ich habe einfach Recht. Mhm. Und ich finde, dieses Recht haben, das ist auch ein großes Problem, was einfach, das sehen wir in der jetzigen gesellschaftlichen Situation auch.
Ja.
Ja? Menschen haben einfach das Gefühl, sie haben Recht und da gibt es auch keine andere Meinung dazu. Und ich finde, dass das etwas sehr Konfrontatives hat. Wenn ich aber mit der Einstellung und deswegen hat für mich Kommunikation auch wieder wahnsinnig viel mit Haltung zu tun. Wenn ich auf dich zugehe und sage, es könnte auch sein, dass die Mona Recht hat. Einfach mal so als Arbeitshypothese, dann gehe ich ja mit dem, was du sagst, ganz anders um.
Mhm.
Ich höre dir zu, ich lasse das rein, ich gucke, was könnte denn jetzt da dran sein? Also Menschen, die Brüche hatten, die sind, ich glaube, von der inneren Haltung etwas offener. Also alles ist nur eine Tendenzaussage, kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, aber es ist so meine Erfahrung.
Schon, das könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das so in die Richtung geht.
Mhm. Ja.
Du nennst dich ja auch Brückenbauerin über das Thema Sprache. Das ist natürlich ein ganz schöner Anspruch, aber irgendwie auch ein großer. Und du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also kann Kommunikation Konflikte vielleicht nicht verhindern, aber positiv beeinflussen? Und diese Frage kann ich direkt, ich habe bei dir gelernt, zwei Fragen miteinander macht man nicht, aber es ist praktisch eine große Frage. Wo verläuft denn die Grenze zwischen Kommunikation und Kriegsführung mit Worten?
Eine anspruchsvolle Frage. Wo verläuft die? Ja, das sind immer die besten Fragen. Ich glaube, das also ist so ein bisschen die Frage, wo fängt Kriegsführung an, verbal?
Ja, das geht ja schon manchmal, also es muss ja gar nicht verbal sein, das geht ja schon nonverbal los,
ja,
ne? dass man sich hinsetzt mit verschränkten Armen und irgendwie runtergezogenen Mundwinkeln und den Kopf schüttelt und sagt, nee, also das, die Kerstin, das geht jetzt alles gar nicht, was sie da erzählt oder was sie da irgendwie ranbringt.
Ja, wo verläuft die Grenze? Also wie gesagt, ich habe eben schon mal, also zu einer brückenbauenden Funktion, finde ich, gehört einfach die innere Haltung, gehört das Zuhören, gehört die Offenheit, dass der andere auch recht haben könnte, und gehört natürlich auch der Wille, einen Kompromiss schließen zu wollen und sich so zu einigen, sage ich mal, dass für idealerweise, dass für beide das Wesentliche erfüllt ist. Und umgekehrt ist natürlich die Kriegsführung genau dann die Abkehr davon. Also ich weiß von Anfang an, dir lasse ich keine Chance. Das habe ich innerlich entschieden für mich. Ich gehe einfach mit der Einstellung rein, ich habe recht. Ich gehe mit der Einstellung rein, ich werde gewinnen. Vielleicht gehe ich sogar mit der Einstellung rein, ich mache dich richtig platt. So, das sind ja alles so Dinge der Kriegsführung. Und ich habe auch tatsächlich mal angefangen, eine Mediationsausbildung zu machen. Und ich fand das hochinteressant, dass bei der Kriegsführung, also es gibt so verschiedene Eskalationsstufen, was für mich absolut erschreckend war, zu verstehen, da gibt es ein Modell, ich kann es jetzt nicht mehr auswendig, dass in der Stufe, also es gibt, du kannst einen Punkt überschreiten, da ist es so, dir ist eigentlich egal, ob du auch mit untergehst. Der Wunsch, deinen Kontrahenten kaputt zu machen, der ist so stark, dass du den eigenen Untergang damit auch
in Kauf nimmst.
Und das ist ja, also es ist ja absolut absurd. Anscheinend sind wir Menschen dazu fähig. Und das ist natürlich dann das Extrem. So. Und Sprache hat da natürlich einen riesen Beitrag. Also ich kann eben öffnende, einladende Worte sagen, oder ich kann die ganze Zeit kleinmachende, vernichtende Worte gebrauchen, wo wir uns einfach richtig schlecht fühlen.
Absolut, absolut.
Und da bin ich halt und setze mich dafür ein, dass eben wir, ich sag mal, eher einladende Worte gebrauchen, dass wir eben den anderen respektieren, weil, auch das warst du aus der Ausbildung, meine Grundüberzeugung ist, wir Menschen wollen gehört, verstanden, akzeptiert werden, respektiert werden. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fangen wir an, kämpferisch zu werden.
Dann kommt die Axt.
Dann kommt die Axt, weil wir wollen gehört werden. Und wenn du mich nicht hörst, dann sage ich es halt nochmal.
Und lauter.
Und lauter, genau. Und wenn du mich dann nicht verstehst, dann fange ich an, Wut zu entwickeln, möglicherweise. Und dann fange ich an, verbal und noch irgendwann dann auf anderen Ebenen mich zu verteidigen.
Ja.
Was mir wichtig ist, weil du hörst es ja einfach nicht. Und dann kann es sein, dass ich auch zu anderen Mitteln greife. Und deswegen glaube ich, dass Sprache absolut entscheidend ist. Und was mir gerade einfällt, interessanterweise, ich glaube, es war der 30-jährige Krieg. Der ist durch ein Mediationsverfahren, also durch Sprache, ist der beendet worden.
War ja auch lang genug.
Genau, war lang genug, aber da sehen wir auch nochmal, was Sprache auch für Fähigkeiten hat, für einen Impact hat. Und ich erinnere mich an ein Training, wo nachher, oder in dem, wir hatten da so mehrere Module, und nach dem einen Modul, ich habe da auch die Motivergründung gemacht, was auch dieses, ne, warum, was ist dir wichtig, etc., etc. Kurzum, der kam wieder und hat gesagt, weil ich diese Frage gestellt habe, habe ich einen Rechtsstreit verhindert. Überleg dir das mal, der war mit dem Kunden kurz davor, der Kunde war kurz davor, einen Rechtsstreit zu initiieren, und weil er eine gute Frage gestellt hat, weil er mit einer anderen inneren Haltung in das Gespräch gegangen ist, weil er zugehört hat. All das hat dazu geführt, dass der Rechtsstreit verhindert wurde.
Ja, da sieht man mal, was Sprache für Macht hat.
Eben, genau, absolut.
Das hast du sehr positiv und schön jetzt erläutert, was das Brückenbauen für dich und dein Unternehmen bedeutet.
Ja.
Was man damit auslösen kann.
Ja, vor allem, warum es so wichtig ist. Dankeschön, das freut mich.
Ja.
Das freut mich sehr, danke.
Wenn man Brücken baut, möchte man ja sichtbar werden und wird auch sichtbar. Mhm. Und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen mit dir darüber sprechen. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema, aber es geht schlussendlich um Wirkung. Ne? Mhm. Also wer Brücken baut, muss gesehen werden. Und da ist mir an dir etwas aufgefallen, was ich sehr positiv fand. Ja, ja. Du hast in deiner Sichtbarkeit, in dem, was wir sehen können, bist du sehr, sehr durchgängig in deiner Farbgestaltung.
Aha, okay.
Von dir persönlich, von deiner ganzen Kommunikation, von deinem ganzen Auftritt. Strategie oder Persönlichkeit, Kerstin?
Ganz klar Persönlichkeit, weil ich kann gar nicht anders. Ich meine, du kannst gleich gerne nochmal sagen, wie du mich empfindest, oder ich meine, diejenigen, die uns zuhören, dürfen das auch gerne für sich entscheiden, ob ich zum Beispiel den Eindruck mache, nahbar zu sein. Das ist zum Beispiel etwas, was mir gesagt wird, dass ich einfach nahbar bin. Mhm. Ist es Strategie, weil ich denke, ja, dann kommst du besser an? Nein, es ist absolut meine Persönlichkeit. Ich sag mal so, ich kann gar nicht anders. Mhm. Ich kann gar nicht anders. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage.
Das beantwortet sie. Und ich würde auch sagen, dass du nahbar bist. Ja. Beeinflussen Farben den Ausdruck unserer Persönlichkeit?
Absolut. Also vor Moderation, du hast ja gesagt, wir wollen auch über Moderation sprechen, stehe ich morgens immer vom Kleiderschrank, das ist egal, auch wenn ich in Berlin oder wo auch immer bin, ich nehme immer mehrere Outfits mit, weil ich morgens gucke, was gibt mir die beste Energie? Mhm. Denn wir wollen ja als Moderator und Moderatorin eine gute Energie auf die Bühne bringen, und das kann ich nur dann, oder ich kann es besser, wenn ich auch eine gute Energie habe. Und da helfen mir Klamotten und Farben. Du siehst es jetzt. Ich habe hier, ich liebe Farben. Die sind einfach auch Teil von mir. Total. Und deswegen finde ich das Outfit auf jeden Fall unseren Auftritt, Präsenz, Souveränität beeinflusst. Absolut.
Und das kann an einem Tag was anderes sein als am anderen Tag.
Genau.
Dass wir einfach irgendwelche Parameter verändert,
richtig,
verschoben haben.
Richtig.
Und etwas anders ist als am Tag zuvor.
Genau.
Und da reagieren wir dann einfach spontan drauf.
Mhm, ganz genau.
Stichwort weibliche Sichtbarkeit. Du hast mal gesagt, dass die Frage, oder du hast beantwortet die Frage, wie viele Frauen auf der Bühne stehen, sehr stark von der Branche abhängt.
Mhm,
so im Bildungsbereich sind es tendenziell sehr viele Frauen. Jetzt sagst du selbst, VDI, Digitalisierung, KI, Infrastruktur, Wirtschaftspolitik ist eher männerdominiert. Das sind Themen, die ja unter anderem Steckenpferde von dir sind. Wie ist das für dich, wenn du in so einem Fachdialog vorne stehst und du bist die einzige Frau in der Runde?
Also das hat sich gewandelt. Früher ist mir das, ich glaube tatsächlich, mir ist es gar nicht so aufgefallen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, weil ich habe noch nie so dieses Ding gehabt, oh, werde ich jetzt von den Männern respektiert? Und ich habe das einfach nicht. Ich denke da nicht drüber nach, ich mache einfach. So, heutzutage finde ich das, weil ich ja auch überhaupt über das ganze Thema Sichtbarkeit von Frauen, wie zeigen wir uns, Einkommen, Frauen, Männer und so weiter mehr drüber nachdenke, finde ich es zunehmend kritisch. Das heißt, ich finde, dass wir auf jeden Fall in den Panels auch Frauen mit dabei haben sollten. Und ich sehe auch zu, dass ich mich als Moderatorin dafür einsetze. Ich sag ehrlich, Stichwort, wie treu sind wir uns? Ich bin nicht so weit und Fans auch, glaube ich, übergriffig dem Kunden gegenüber zu sagen, also wenn da jetzt, ich habe es immer wieder, dass ich da die einzige Frau bin, zu sagen, also wenn das der Fall ist, dann moderiere ich nicht für sie. Ich weiß, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die machen das. Das finde ich toll. Mein Weg ist es nicht.
Also das dann abzulehnen.
Das dann abzulehnen. Ja. Ich sage dann, ich fände es besser, und sind sie nicht auch bereit in eine andere Hierarchiestufe und so weiter. Also ich mache diese Angebote, das ist dann eben eher mein Stil und lehne es nicht ab. Ja, deswegen mein klares Plädoyer, wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne. Da sind auch wieder viele Akteure, die dazu beitragen müssen. Auch wir Frauen. Wir dürfen uns auch mehr trauen. Ja, es sind
mehr
die Veranstalter.
Ne?
Genau, mehr einfordern. Es sind die Veranstalter. Es ist, auch da ist es nicht wieder der oder die eine, aber es ist dringend notwendig, dass wir mehr Frauen auf der Bühne haben.
Es ist dir auch ein Anliegen, Frauen in ihre
Total.
Stärke zu bringen.
Absolut, ja? Absolut.
Gab es da mal einen Auslöser, oder ist das einfach auch ein Teil von dem, wo du sagst, das ist einfach meine innere Haltung?
Ist auch eine gute Frage. Das kam wahrscheinlich durch meine Trainings. Ich gebe ja auch Trainings und Coachings, und da gibt es auf jeden Fall immer wieder Frauen, die halt erstmal von auch schwierigen Erlebnissen erzählen, dass sie eben von Männern nicht respektiert wurden. Ich habe mal ein Training gegeben, habe ich auch gestern erzählt, von 80 Frauen, wo es auch um das Thema Female Empowerment ging. Und da sind einfach viele, viele Geschichten gewesen, wo ich gesagt habe, also das geht jetzt gar nicht, dass Frauen so behandelt werden. und dass das passiert. Ich will es mal neutraler ausdrücken. Und ich glaube tatsächlich, dass es durch die Trainings und Coachings kam ein Stück weit. Natürlich auch durch die Beobachtungen. Ups, wer ist denn da oben? Und irgendwann ist es mir dann schon gedämmert, dass ich so dachte, hä? Also du moderierst jetzt hier den ganzen Tag und da ist noch eine Frau, aber sonst sind es nur Männer, die sprechen.
Ja.
Wie kann das sein? Das ist, es reflektiert ja nicht unseren Bevölkerungsanteil und es fühlt sich nicht richtig an.
Fühlt sich komisch an.
Fühlt sich komisch an, absolut.
Ja. Aber es sollte Frauen ermutigen zu sagen, ich traue mich einfach. Auch wenn der Kloß im Hals hochsteigt erstmal und man sich vielleicht nicht traut, das Mikro in die Hand zu nehmen. Man kann nur ermutigen und sagen, probier es einfach mal, es wird im Regelfall nichts Schlimmes passieren.
Genau, und meine Beobachtung ist auch, dass wir Frauen einfach selbstkritischer miteinander sind. Mhm. Und warum das so ist und wie wir das mehr ablegen, ich weiß es nicht. Ich kann mich nur erinnern, ich habe lange, lange Jahre auch Führungskräfte-Coachings gegeben und da waren Frauen dabei und Männer mit dabei und ich habe am Anfang, habe ich immer so eine Bestandsanalyse gemacht. Und da sollte man sagen, was hast du den Eindruck, wo stehst du beim Thema, ich sag mal, Motivation, Ziele, was auch immer. So. Und es war immer so, dass die Männer in der Tendenz gesagt haben, oh, da kannst du den Strich relativ weit oben machen.
Super,
ja. Ich glaube, also doch, wenn ich so drüber nachdenke, oberes Drittel auf jeden Fall oder noch so. Und dann die Frauen, die haben gesagt, ah, ich glaube, da kann ich noch viel lernen. So, ne? Also es war einfach durchgängig. Und das war auch so ein Auslöser, wo ich so dachte, also es hat jetzt nicht direkt was mit Bühne zu tun, da geht es mehr um die Mechanismen dahinter, dass es mir nochmal so bewusst geworden ist, dass wir, ich meine, es sind alles Tendenzaussagen, aber meine Beobachtung in der Tendenz, sind wir kritischer mit uns. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir uns dann das nicht so zutrauen, auch auf der Bühne, ich sag mal, unsere Frau zu stehen. Mhm. Das ist schade. Und da möchte ich Frauen eben ermutigen, zu sagen, Mensch, boah, ich kann das und das ist eine tolle Erfahrung. Da können andere Frauen wieder von profitieren, weil sie eine Frau auf der Bühne sehen.
Absolut, genau.
Genau. Mhm.
Wie erlebst du Frauen oder Veränderungswünsche von Frauen in der Lebensmitte? Siehst du da auch viele?
Absolut, ja. Also damit kommen ja auch viele auf mich zu und tatsächlich wollen auch viele mit vor dem Hintergrund die Ausbildung machen, weil sie spüren, da schlummert noch was anderes in mir. Ich möchte auf die Bühne, ich möchte noch was anderes machen. Mein Leben darf noch bunter werden. Also sie haben einen Wunsch einer Neuorientierung, sich neu aufzustellen. Und ich glaube, dass das, ich sag mal, in der Lebensmitte, manche sagen ab 40, ich glaube, ab 50 geht es auch nochmal los, ja, dass wir einfach nochmal hingucken.
Das ist eine coole Zeit eigentlich, ne?
Ist eine total coole Zeit. Deswegen, ich sehe das Thema Midlife Crisis. Ich finde, das ist, wird völlig falsch geframed, weil ich immer finde, so eine Midlife Crisis ist doch super, denn wir gucken nochmal hin. Wo stehe ich jetzt eigentlich? Habe ich schon das erreicht, was ich wollte? Oder wie fühlt sich das alles an? Und dann, wenn wir merken, das ist jetzt irgendwie nicht so oder fühlt sich nicht so gut an, dann machen wir vielleicht was Neues.
Cool. Das ist ja auch Wechseljahre.
Ja, auch das. Stimmt. Stimmt. Der Wechsel. Absolut.
Kerstin, es gibt etwas, das ist mir relativ früh an dir aufgefallen. Du schaust in einen Raum und weißt relativ schnell, welche Menschen gut miteinander harmonieren. Aber gar nicht so im Sinne von, die verstehen sich, sondern das sind Menschen, die können sich gegenseitig voranbringen.
Aha.
Woran erkennst du das, dass Menschen einander gut tun? Doch, das ist ein Talent für dich.
Ehrlich?
Absolut.
Ach,
ja,
Gott.
Ja, ja.
Ach, danke schön. Ich weiß gar nicht, ob mir das schon so bewusst war. Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich immer wieder Menschen zusammenbringe, wo irgendwas Cooles draus entsteht. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist einfach Intuition. Das ist anscheinend eine Gabe von mir, eine Gabe, eine Fähigkeit, die ich einfach habe.
Sehr
weil
schön.
Ich auch spürig wahrscheinlich bin. Ich bin spürig, ich fühle und habe vielleicht in Kombination mit, ich habe Visionen, also wo es auch hingehen kann, weil das brauchst du ja auch dafür, wenn du sagst, es ist auch das Talent, Menschen zusammenzubringen, die sich dann eben weiterbringen können. Ja. Okay. Dazu gehört natürlich dann auch die Fähigkeit, Potenziale zu erkennen. Ein Stück weit in Richtung Zukunft denken zu können. Also das sind alles Dinge, die da mit reinspielen.
Ja, ist schön. Es ist schön, dass du dieses Talent entdeckt hast und auch so gut einsetzt. Jetzt sprechen wir darüber, was Menschen zusammenbringt. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz über ich weiß nicht, ob es das Gegenteil ist, vielleicht ist es das gar nicht, aber praktisch über die andere Betrachtung. Und da haben wir vorhin auch schon ganz kurz darüber gesprochen. Gibt es etwas, wo du nach dieser vielen Erfahrung und den vielen Jahren leichter Nein sagst als früher? Du hast es vorhin schon anklingen lassen, ne? Dass du da einfach für dich konsequenter bist. Und da gehört doch bestimmt das Nein sagen und das Grenzen ziehen auch dazu.
Absolut. Ja, genau. Also absolut. Ich weiß nicht, ob ich schneller Nein sage, konsequenter. Doch wenn du mich so fragst, ja, weil ich, wie gesagt, mir ja viel Gedanken über meine Werte mache.
Ja.
Und ich auch Grenzen setze, vor allen Dingen, wenn ich den Eindruck habe, hier werden meine Werte verletzt. Was ist das zum Beispiel, gehen wir nochmal auf die Ausbildung, wenn ich Menschen habe, da glaube ich, die passen nicht so rein, weil sie etwas Verurteilendes beispielsweise haben, vom Mindset nicht reinpassen, dann nehme ich die auch nicht an. Ich hatte mal ein Beratungsgespräch mit jemandem aus der Rüstungsindustrie. Da habe ich für mich entschieden, das möchte ich nicht. Das ist für mich, ja, also insofern, ich setze auf jeden Fall diese Grenzen. Ob ich sie jetzt schneller setze, ja, wahrscheinlich werde ich zunehmend besser.
Und mit der anderen Seite, da haben wir vorhin auch schon ganz kurz drüber gesprochen, wie gehst du damit um, wenn du ein Nein bekommst von Interessenten oder von Auftraggebern?
Ja, also nach wie vor schwierig. Ich versuche es, und das tut mir wirklich gut, es einfach ein Stück weit als Spiel zu sehen. Also es sind einfach die Spielregeln. Und je mehr ich mit Agenturen spreche, verstehe ich auch, dass es überhaupt nicht persönlich gemeint ist. Es ist hoffentlich auch nochmal eine schöne Botschaft für alle, die sich für Moderation interessieren, vielleicht auch für dich. Ich bin viel in dem Bereich unterwegs, wo es auch um Ausschreibungen geht, öffentlicher Dienst etc. Und da ist es einfach so, sie dürfen auch gar nicht immer den gleichen Moderator, Moderatorin nehmen. Denn man möchte das ja auflösen, sonst gäbe es ja diese Ausschreibungen nicht, diese Seilschaften und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn ich die allerbeste Moderatorin ever wäre, würde ich nicht immer genommen werden.
Denn wie gehst du damit um, wenn es zu viele Themen werden? Wenn zu viel auf dem Zettel steht oder zu viel auf der Agenda ist? So hat ja auch was mit Grenzen setzen und mit Nein sagen zu tun.
Ah, auch da wieder so ein absolut, du triffst es halt immer so schön. Auch nicht einfach. Auch nicht einfach. Und ich habe mich in letzter Zeit gefragt, warum ist das eigentlich so? Natürlich, es geht vielen so gleichzeitig, also es kann doch nicht sein. Es ist so häufig das Gefühl, es ist so viel und so. Und meine Erkenntnis, die ich habe, ist, dass ich viel natürlich auch, also einfach Kleinigkeiten mache und es ist, dass es hilfreich ist, ich mich mehr aufs Wesentliche fokussiere. Ja, also da auch einfach nochmal hinzugucken, wie gesagt, warum ist es so? Wie gehe ich damit um? Also ich meine, ich ziehe dann durch. Das ist schon das eine natürlich und arbeite dann ab. Gleichzeitig gucke ich, dass ich immer wieder, ich sage immer so, Energieinseln mir auch aufbaue. Das ist auch total wichtig. Also morgens sehe ich zu, dass ich kurz joggen gehe beispielsweise, in Ruhe eine Tasse Tee trinke. Ja, ich schreibe in ein Dankbarkeitstagebuch.
Ja.
Genau, also das, ja, weil das auch so ein bisschen so ein Hype ja im Moment ist. Ich mache es tatsächlich schon lange und ich merke, es tut mir gut.
Dann ist es absolut richtig.
Ja, ja. Also das heißt, du hast gefragt, was mache ich dann? Ich arbeite einerseits ab und versuche, besser darin zu werden, mir dann mehr Energieinseln zu schenken. Und vor allen Dingen, und das finde ich auch interessant, auch das hat wieder was mit Vertrauen zu tun, nämlich das innere Vertrauen zu haben, dass auch wenn viel auf dem Zettel ist und ich das Gefühl habe, ey, das geht eigentlich gar nicht, das kannst du eigentlich gar nicht schaffen, dass ich das Vertrauen habe, ich schaffe es. Und da kann ich natürlich von dem schöpfen, ich bin jetzt auch über 50, 53, dass es, wie der Kölner so schön sagt, hätte noch immer Jod hier gange. Ja. Also es ist noch immer gut gegangen. Ja. Das heißt, ich habe es ja immer hinbekommen.
Und die Priorität fließt dann in die richtigen Dinge, die gerade anstehen, die gelöst werden müssen.
Ja, und ja, ich schaffe es aber auch mal dann mal einmal mit 4 Stunden Schlaf auszukommen oder auch mal mit 5, ist nicht optimal. Wichtig finde ich halt immer, dass es nicht so ein Dauerzustand wird, ja, weil dann bringt es wieder nichts, Thema krank werden und so weiter. Also ja, das ist dann auch keine Herangehensweise, finde ich.
Das ist die gute Balance, die man dann finden muss.
Exactly.
Ja. Mhm. Sehr schön. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Ausblick. Es ist ja heute ein wunderbarer Sommertag. Mhm. Wir sind hier in der schönen Sommerzeit. Hoffentlich steht für dich auch bald mal Urlaub an.
Ja, da bin ich immer ganz strikt, wenn ich das sagen darf. Ja, Gott sei Dank. Also das habe ich relativ zügig geschafft zu sagen. 3 Wochen im Sommer bin ich raus aus der Tagesarbeit. Mhm. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich dann aus dem Urlaub heraus immer noch Angebote fertig gemacht und so. Interessanterweise sind die, glaube ich, nie angenommen worden. Wahrscheinlich, weil du
vielleicht nicht in der Energie warst.
Möglicherweise, genau. Ich war eigentlich Chill-Modus. Ich war eigentlich im Chill-Modus. Also 3 Wochen sehe ich zu, dass ich rauskomme, einfach um Abstand zu bekommen, mit neuer Kreativität und Power dann wieder ranzugehen.
Also Urlaub steht an.
Ja, absolut.
Urlaubshorizont ist schon an
Sicht. Die Zeit ist geblockt. Und wohin schauen wir dann nochmal?
Urlaubszeit ist ja oft auch Lesezeit.
Mhm.
Gibt es ein Buch, was dir vielleicht in schwierigen Situationen mal geholfen hat?
Absolut. Das freut mich so, dass du diese Frage stellst, weil...
Es war nicht abgesprochen.
Also auch das war nicht abgesprochen, weil ich nochmal gemerkt habe, wie viel mir Bücher gegeben haben. Immer, um mich weiterzuentwickeln, schwierige Zeiten, in verschiedensten Situationen. Und also welches Buch ich absolut empfehlen kann, wahrscheinlich hast du es schon gelesen, ist ein Klassiker, Der Alchemist. Ich liebe dieses Buch, weil es halt auch ja darum geht, bei dem Alchemisten, dass er einfach rausfindet, was gehört zu ihm. Und wenn wir das finden, ich kriege jetzt richtig Gänsehaut, dass sich dann eben das Universum auch ein Stück weit fügt und uns die Dinge gibt, die wir brauchen.
Und nee, ich kenne das Buch noch nicht, Kerstin, aber wo du es mir so schön beschreibst, kommt sofort auf die Liste.
Ja, bitte. Dann, ich habe von Tina Turner gelesen, Mein Weg zur, ich weiß gar nicht, wie es heißt, sie hatte die Biografie geschrieben, Mein Weg zur Spiritualität. Super, super, super. Also das ist ja auch eine Wahnsinnsfrau. Und interessanterweise, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich so fast verbunden gefühlt mit ihr. Ja. Michelle Obama, Das Licht in uns, ein tolles Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe, in einer schwierigen Zeit, aber es hat mich so wahnsinnig inspiriert. Und jetzt, das zum Thema mutig sein, lese ich ein Buch von einem Unternehmer, der ganz klar sagt, wie Spiritualität, erfolgreiches Business, wie das zusammenhängt. Und das ist zum Beispiel Thema Ausblick, etwas, was ich mir von mir wünsche, dass ich noch mutiger werde, auch zu sagen, ich bin ein spiritueller Mensch und diese Spiritualität, die prägt auch mein Business, mein Unternehmen. Genau, dass ich da noch mutiger werde, das auch zu sagen, weil, wenn wir das Wort spirituell nutzen, dann werden wir auch mal schnell in eine Ecke gestellt. Mhm. Ich bin gläubig, das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und ja, das vielleicht schon mal an der Stelle zum Thema Ausblick. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgegriffen habe.
Kommt schon noch was.
Sehr gut. Okay, ich bin beruhigt.
Zum Thema Spiritualität oder was du sagst, man wird schnell in so eine Ecke gestellt. Mhm. Wir können es ja auch so sehen, dass viele Dinge im Leben so eine Art Buffet sind. Es ist halt ein Angebot da, ne? Es liegt etwas da und Spiritualität würde ich auf genau dieses Buffet legen und sagen, ich kann mir doch nehmen, was ich möchte. Mhm. So, und wenn ich wie am richtigen Buffet auch, etwas nicht mag oder es mich da nicht hinzieht oder es sich für mich nicht richtig anfühlt, ja, dann nehme ich es halt nicht. Aber für jemand anderen ist es vielleicht genau das Richtige. Mhm. Weil wenn man sich ein abgeräumtes Buffet anschaut, ist es ja oft sehr gleichmäßig abgeräumt. Das heißt, die Menschen finden unterschiedliche Dinge, zu denen sie sich hingezogen fühlen. Also darf doch alles, man darf doch ganz vieles mal ausprobieren und mal drauf gucken.
Genau.
Und sagen, ich nehme mir von dem Buffet des Lebens, was jetzt für mich passt.
Ja, finde ich eine schöne Sichtweise. Du weißt, dass ich das Thema Spiritualität auch ein Stück weit in der Ausbildung angesprochen habe. Und ich zitiere auch Maxim Mankiewicz, der ja da auch sehr, sehr stark unterwegs ist. Und ich habe es ja genauso formuliert, dass es eben ein Angebot ist. Und ich finde, immer hatten wir auch gestern, wenn es zur Doktrin wird, egal welches Thema, dann finde ich es schwierig. Und insofern ist es ein Stück weit mein Weg. Und damit möchte ich noch mehr rausgehen, weil ich glaube, dass es eben mein Weg ist.
Jetzt ist dieser Weg des Jahres 2026, Urlaubszeit, zur Hälfte, schon fast beschritten.
Mhm.
Das heißt, wir haben noch eine Hälfte vor uns. Was muss bis Dezember passieren, dass du sagst, das Jahr 2026 war ein richtig gutes Jahr?
Oh, weißt du, jetzt ganz ehrlich, da kriege ich richtig Herzklopfen.
Sehr gut.
Da kriege ich richtig...
Wenn man in meinem Podcast Herzklopfen kriegt, das ist mir doch das
Allerliebste. Also, oh Gott, kriege ich das hin? Soll ich das jetzt hier wirklich öffentlich sagen? Okay, ich fasse mir ein Herz und sage, das Jahr 2026, also nochmal meine Nachfrage, Hauptsache tatsächlich vom Business her oder generell?
Das darfst du dir überlegen. Kann ich
mir aussuchen?
Ja,
okay.
Es geht ja um dich und dein Leben und
ja, als Person. Naja, genau. Also, für mich ist es dann ein gutes Jahr 2026, wenn ich es tatsächlich erstmal rein businessmäßig schaffe, meinen Herbstkurs auch voll zu bekommen. Mhm. Ja, also wir hatten bei unserem Kurs hatten wir 14 Teilnehmer, wir hatten noch einen zweiten Trainer mit dabei. Das war einfach toll. Es war eine tolle Gruppengröße. Alles wunderbar. Das wünsche ich mir. Idealerweise wünsche ich mir sogar eine Überbuchung auf 16 und es kommen dann 16 mit in den Kurs rein. Also das ist das eine Ziel, was ich mir gesetzt habe. Dann möchte ich auch meinen nächsten Schritt in meine Freiheit gehen, und zwar in dem Sinne, das ist auch ein lang, lang gehegter Traum von mir, dass ich Menschen die Bühne gebe, und zwar Menschen, die ich spannend und die ich interessant finde. Also so wie du das bei dem Podcast machst, möchte ich das sehr, sehr gerne live machen. Und weil wir Bücher so viel geben, möchte ich gerne Lesungen machen mit spannenden Menschen. Und ich habe Frau Brohilker persönlich kennenlernen dürfen. Sie ist die Oberstaatsanwältin gewesen bei den Cum-Ex-Skandalen.
Oh,
genau, ich war bei ihr. Ich kriege auch, also das war also eine tolle, tolle, bewundernswerte, bemerkenswerte Frau. Ich war, habe viele Podcasts von ihr gehört, ich war auf einem Vortrag und ich habe sie todesmutig angesprochen, ob sie Lust hat, mit mir eine Veranstaltung zu machen. Oh Gott, dass ich das jetzt hier sage. Also, und sie hat ja gesagt. Und jetzt geht's darum, das in die Realität zu holen. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich das bis 2026 mache. Mhm. Jetzt habe ich mit Friederike schon gesprochen, dass wir da möglicherweise was gemeinsam organisieren. Wenn es dann nächstes Jahr ist, okay, dass der Termin feststeht für die Veranstaltung mit Frau Brohilker, das wäre für mich mega. Und dann wäre es auch ein ganz, ganz tolles Jahr. Punkt.
So, das ist jetzt im Universum mal ausgesprochen.
Richtig,
das
war ausgesprochen.
Und ich muss halt arbeiten.
Genau, und natürlich, also ich bin ja auch passionierte Tennisspielerin. da fände ich es einfach toll. Man hat da ja so LKs und so weiter. Also wenn ich nochmal das ein oder andere LK-Turnier spiele und da ein paar Pünktchen hole, das fände ich auch super cool. Ja, und ansonsten, dass mit meinen Jungs alles gut ist und privat, partnerschaftlich, dass da alles fein läuft und ich weiter zu den Menschen, die ich schätze, eine richtig gute Verbindung habe, die auch leben kann, ausleben kann, und dass eigentlich die Verbindung, das ist wirklich so ein Wunsch von mir, einfach nochmal so tiefer werden. Ich merke, dass ich Thema Grenzen setzen auf Oberflächlichkeit immer weniger Lust habe. Mhm. Man kann mal einen Smalltalk machen, natürlich.
Alles gut.
Alles gut, aber weißt du, für das, was mich trägt, was mich inspiriert, wo ich so sage, hier fühle ich mich zu Hause, da gehört für mich auch eine gewisse Tiefe mit dazu, dass wir uns ehrlich austauschen. Wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Was auch immer ist, vieles Thema Inspiration. Das ist etwas, was ich mir auch wünsche, dass ich noch tiefere Verbindungen eingehen kann.
Also du hast noch ein bisschen was vor für das Jahr
2026. Absolut, immer.
Das ist schön, das ist schön. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage oder eine kleine Aufgabe. Sie ist nur ganz kurz und sie hat auch nur zwei Sätze. Aber du kannst jetzt der jungen Kerstin aus dem Ministerium eine ganz kurze E-Mail schreiben.
Oh.
Aus deiner Situation und Position im Jahr 2026.
Mhm.
Was wären denn diese zwei Sätze an die junge Kerstin im Ministerium, die sich so ihre Gedanken macht, wie es weitergeht?
Die zwei Sätze wären: cool, dass du es machst, go for it und traue deiner Intuition. Du weißt sehr gut, was für dich richtig ist.
Das ist eine schöne Botschaft.
Fertig.
Punkt. Kerstin, ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Ich danke dir für deine Offenheit. Auch für Stellen, wo du vielleicht einmal eine Sekunde nachdenken musstest. Ich danke fürs Teilen. Alle Tipps, die du gegeben hast, verlinken wir gerne in den Shownotes. Ich bin dankbar dafür, dass du heute rausgekommen bist zu mir in mein Oberhachinger Podcast-Studio. Mhm. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und ich bin sehr gespannt, was ich von dir noch hören und sehen werde. Vielen herzlichen Dank.
Danke, also das Dank möchte ich sehr, sehr gerne zurückgeben. Also es war mir wirklich eine Freude, einfach hier zu sein und ich habe so sehr dein echtes Interesse an mir gespürt. Interessanterweise, das bekommt ihr jetzt, ich weiß nicht, ob man es sieht, dass du ja einen ganz tollen und herzlichen und warmen Blickkontakt hast. Also du hast einen ganz warmen Blick, das geht sozusagen direkt in mein Herz. Und ja, insofern war es mir wirklich eine ganz, ganz tolle Freude, hier zu sein. Und das war eine tolle Podcast-Aufnahme. Ich danke dir auch von Herzen. Danke dir.
Und jetzt genießen wir den Sommertag.
So machen wir es.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.